Gemeinschaft. Also irgendwie wir. Und bevor es soweit ist, habe ich noch ein paar nette Bildchen mitgebracht aus Australien. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Staat kennt. Ja, Australien besteht aus mehreren Staaten. Und in Australien gibt es einen weiteren Staat, der 1970 seine Unabhängigkeit erklärt hat. Das ist der Principality of Hutt River. Ich weiß nicht, ob ihr schon dort wart. Es gibt viele Staaten auf dieser Erde. Viele sind anerkannt von der UNO. Dieser noch nicht. Er ist auch nicht von Australien anerkannt. Aber er versteht sich als eigener, unabhängiger Staat. Ja. Und wenn man dort so ist, wenn man auch wissen will, wo ist diese Principality, diese Provinz, ja, die ein eigenständiger Staat ist, im Westen von Australien, ganz in der Nähe von Perth, ja, ist jetzt nicht riesig, muss man sagen, deswegen muss man auf der Karte mehrmals verweisen, wo ungefähr liegt dieser souveräne Staat. Aber ich muss gleich sagen, er ist größer als Liechtenstein. Ja? Also von daher muss man schon sagen, es ist ein Staat, ja. Und wenn man dort so hinkommt, ja, fährt man die Hauptstraße. Ich war schon mal dort, habe mir diesen Staat angeschaut, ja. Ist auf der Hauptstraße und das finde ich schön, dass der australische Staat es zulässt, zu sagen, wir weisen hin auf die Principality of Hutt River, 37 Kilometer Richtung Osten. Und dann fährt man halt über so Steinpisten und dann kommt man an, ja, an the border of Hutt River Province, ja, und hat viele Einwohner, also Schafe, ich glaube, 20 menschliche Einwohner. Aber ihr guckt ein bisschen ungläubig, es gibt es wirklich, ja. Ihr könnt euch auch informieren auf Wikipedia, aber das ist super spannend, ja, mal dorthin zu fahren und zu sagen, okay, ich möchte jetzt über die Grenze, das ist die Grenze, ja, aber ganz freundlich, ja, welcome, ja, heißt es dort ganz groß, fahrt hinein, ja, und dann kommt man an am Regierungsgebäude, ja. Das gibt es dort auch, da gibt es auch verschiedene Sachen, es gibt ein Postamt, eigene Stempel, eigene Briefmarken, eigene Pässe, all diese Dinge, man kann auch in seinen Reisepass so einen Stempel reinmachen. Ich habe es nicht gewagt, weil ich habe gedacht, ich will mit dem Pass auch nochmal nach Australien vielleicht reisen. Mache ich lieber erstmal nicht, aber andere Freizeitteilnehmer habe ich ermutigt dazu. Besonders, wo ich mir gewünscht habe, die sollen nicht mehr. Nein, nein, das ist. Scherz. Nein, so würde ich nie denken. Ich bin Pastor. Was denkt ihr von mir? Okay, aber hier ist man und vor allem hier ist der Chef, ja? Ja? König, Fürst, ja, ist ein Fürstentum, so nennt er sich heute, ja, Fürst Leonhard, nicht der Linke, sondern der Rechte, ja, der ältere Herr. 1970 hat er seine Schaffarm zum unabhängigen Staat in Australien erklärt. Wie gesagt, der australische Staat hat es noch nicht ganz akzeptiert. Aber das Spannende ist, hier hat er das Sagen. Hier ist der Chef. Ja. Und hier kann er auch die Regeln bestimmen und da gibt es auch so ein paar Regeln, also es gelten so generell die Menschenrechte, aber es gibt ein paar andere Sachen, man muss immer freundlich sein und solche Regeln gibt es auch, ja. Also von daher ist irgendwie witzig, ja. So ein Staat im Staat, man fragt sich, wer hat hier das Sagen? Ja? Und ich habe gedacht, das ist eigentlich vielleicht ein ganz gutes Bild für das, was sich so im Leben derjenigen durchzieht, die zu Jesus gehören. Manchmal denke ich auch so ein bisschen so ein Staat im Staat. Und welche Regeln gelten? Wem folgen wir? Auf wen hören wir? Ja? Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und deswegen wollen wir uns so ein bisschen auf die Reise machen. Es hat ja mit Gnade zu tun. Und Gnade heißt ein unverdientes Geschenk, eine Gnadengabe. Und wir sind erstmal beschenkt mit uns. Guck mal nach links, nach rechts. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Ja? Ja? Wenn der Ehepartner dort sitzt, okay, da fällt es vielleicht leicht. Aber auf der anderen Seite sitzt auch noch jemand. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ja. Ihr seid beschenkt mit mir. Ja, auch schön, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja, tut mir leid. Aber die Bibel hat dieses Bild. Ja. Jesus wird mal gefragt, wer ist deine Familie? Deine leibliche Familie? Und sagt, nein, nein, nein. Alle, die meinen Willen tun, alle, die auf Gott hören, das ist meine Familie. Das ist meine Gemeinschaft. Das neue Volk, was er gründet. Und deswegen nenne ich es mal so, wir sind Teil der globalen Gnadengemeinschaft. Auch wenn die aus der anderen Gemeinde doof sind, aber sie sind Teil unserer Gemeinschaft. Ja? Und deswegen werde ich nicht müde, auch in Ludwigsburg zu sagen, eigentlich gibt es in dieser Stadt nur eine Gemeinde. Ja, sie hat verschiedene Filialen, verschiedene Ausprägungen, verschiedene Styles, wie man die Deko anbringt, ja? Wie man singt, aufsteht, sitzt, liegt, was weiß ich. Ja? Aber wir sind alles Teil einer großen Gnadengemeinschaft. Und das ist ein Geschenk. Ja? Wir gehören zusammen. Wie gesagt, manchmal empfindet man es vielleicht nicht so, aber die Bibel hat einen sehr positiven Blick. Ja? Natürlich weiß die Bibel auch, und davon werden wir noch sehen, ja, da stecken auch gewisse Herausforderungen darin. Ja? So, das heißt, wir sind Anteil, wir haben Anteil an dieser großen Gnadengemeinschaft. Ich habe mal was von Paulus mitgebracht. Der schreibt im Philipperbrief, ich komme gleich auf was ich hinaus will, sagt er, so halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, also sehr positiv, Briefanfang ist das so, ja, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt. Da will ich stehen bleiben. Die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt. Er sagt, alle, die zu Christus gehören, ihr habt Anteil an der Gnade, so wie ich auch. Wir sind alle, finden uns wieder als Menschen, die Anteil haben an der Gnade, also an diesem großen Geschenk, dass Gott uns ja nicht nach unserer Missetat vergilt, so wie es in dem Psalm heißt, sondern dass er uns gnädig begegnet, dass er uns vergibt, dass er sein Leben gegeben hat am Kreuz und sagt, damit ihr nicht selber zugrunde gehen müsst an eure Schuld, an euren Verfehlungen, an eurem Schmerz, an eurem Leid, ich trage es für euch. Das ist die Gemeinschaft der Begnadigten. Paulus kann das noch sehr radikaler ausdrücken, nämlich, dass er sagt, wir sind durch die Taufe mit hineingenommen in den Tod von Jesus. Ich habe euch mal mitgebracht die Stelle aus Römer 6. Er wiederholt es. Paulus hat ja eine sehr interessante Argumentationsweise. Wenn ihr seine Briefe anschaut, manche stöhnen dann immer und sagen, boah, kann man es noch ein bisschen komplizierter haben? Vielleicht, ja, lest mal eine theologische Auslegung. Aber ich wollte nur sagen, Paulus macht es so kreisend. Das heißt, er guckt ein Thema an, ja, von der Seite, und er kommt dann wieder vorbei und dann kommt er wieder vorbei. Das sind dreimal so in einem gewissen Abschnitt immer so ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Aber es geht um den gleichen Sachverhalt. Deswegen wirkt es manchmal kompliziert und lang. Ich habe eine Sequenz mal rausgenommen. Und da sagt er denen, erinnert sie daran, also der Zusammenhang heißt, so ein bisschen, wir sind doch alle begnadigt, ist alles vergeben, ist doch so scheißegal, wie wir uns verhalten. Weil sein Job ist sowieso zu vergeben, können wir doch machen, was wir wollen. Und dann erinnert er sie und sagt, nein, Moment mal, ihr habt da noch nicht begriffen, was passiert ist. Nämlich, dass ihr benutzt das gerne als Ausrede, dass ihr einfach so machen könnt, wie ihr wollt, wie ihr gerade Bock habt zu leben. Und er sagt, ihr seid mit hineingenommen in den Tod, nämlich euer altes Leben, aus Egoismus angetrieben, kommt zu Ende und die Sünde hat kein Recht mehr an euch, weil für die Sünde seid ihr tot, ihr seid gestorben für die Sünde. Ja. Und das beschreibt er so. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, da kommt was Altes zu Ende, das zeigt die Taufe. Okay, vielleicht nicht die Kindertaufe so direkt, aber die Erwachsenentaufe, ja, wenn wir machen in den letzten Jahren das ja auch im Fluss, im Neckar, weil das, finde ich, deutlicher, eindrücklicher ist, da kommt was Altes, das Alte geht zu Ende und das neue Leben kommt hervor. Und ich glaube, das ist das Bild, was Paulus hier meint, ja, das alte Leben kommt zu Ende und das neue entsteht. Und damit steht auch noch viel mehr, oder ist noch mehr gemeint mit Auferstehung, mit ewigem Leben. Aber es geht ihm darum, dass dieses neue Leben jetzt anfängt. Und das ist die Gemeinschaft, das ist ein Gnadengeschenk, dass wir Anteil haben dürfen an diesem neuen Leben. Wow, heute schon. Wir haben Anteil an diesem neuen Leben. Und wir sind Beschenkte. Und wir finden uns als Gnadengemeinschaft letztlich alle wieder. Da ist keiner, der, ich habe schon 30 Jahre Dienst auf dem Buckel, ich bin besser als du. Nein, wir finden uns alle wieder vor dem Kreuz von Jesus. Und manchmal ist es so, dass Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, wenn sie realistisch sind und auf ihr Leben schauen, merken, ich brauche Jesus noch genauso wie am ersten Tag, weil ich bin Mensch. Und natürlich, da fängt das neue Leben an, aber wir finden uns letztlich alle wieder unterm Kreuz. Und keiner kann stolz sein und sagen, ich bringe das jetzt schon ganz gut ohne Jesus hin. Nein, wir leben alle von der Vergebung von Jesus. Und das finde ich das Tolle an der Gnadengemeinschaft, dass wir sagen, dieser Raum ist voll mit Menschen, sofern ihr den Schritt schon gewagt habt und gesagt habt, Jesus, mein Leben soll dir voll gehören. Dann bist du Teil dieser Gnadengemeinschaft. Wenn du sagst, ja, das soll für mich gelten, dass ich das ausdrücke durch meine Taufe oder dass ich sage, ja genau, was damals in der Taufe passiert ist, ich glaube daran, dass da was Altes zu Ende gekommen ist und ich will diesem neuen Leben angehören, dann sind wir verbunden. Und ich finde es wichtig, dass wir uns bewusst machen, als Gemeinde sind wir dadurch verbunden. Und das ist unser festes Fundament. Dietrich Bonhoeffer sagt das mal so. Und er sagt, wenn eine Gemeinde, und das ist die große Gefahr auch von Gemeinschaften, vor allem, wo es gar nicht so schlecht läuft. Und ich habe manchmal das Gefühl, bei uns läuft es gar nicht so schlecht. Viele verstehen sich gut. Wir haben viele Freundschaften hier. Nicht, dass das schlecht ist. Aber wenn man das verwechselt und sagt, das ist die Basis für unsere gemeinsame Zukunft, nämlich, dass wir uns gut verstehen. Dietrich Bonhoeffer warnt, und es ist sehr spannend, lest mal das Buch Gemeinsames Leben, und er sagt, eine Gemeinschaft, eine christliche Gemeinschaft, die auf Sympathie, ich sag mal auf das Seelische baut, wir verstehen uns so gut und wir sind alle Herz und eine Seele, die darauf baut, wird Schiffbruch erleiden, weil wir eben nur Menschen sind. Und deswegen führt Dietrich Bonhoeffer das Bild ein und sagt, nein, wir sollen jeder für den anderen, sollen wir Jesus Christus sein. Das heißt, das Fundament, dass wir zusammen sind, manchmal wird es stärker gebraucht und vielleicht manchmal nicht so stark, aber letztlich ist das dann, wenn wir aneinander uns reiben, dass dann, wenn wir aneinander schuldig werden, dass das Fundament eben nicht nur die Sympathie ist, die gemeinsamen Interessen und der ähnliche Bildungsstand und das gleiche Milieu, wo wir herkommen, sondern dass das Fundament unserer Gemeinschaft das ist, dass ich erkenne, ich bin von Gott begnadigt, mir ist vergeben worden, deswegen will ich dir vergeben. Das ist ein anderer Ansatz für Gemeinschaft. Und Gnadengemeinschaft heißt, wir erkennen uns als Begnadigte und wir leben aus dieser Gnade, aus diesem Geschenk, was wir uns nicht verdient haben, und wir wollen es einander auch gewähren. Wir leben davon. Und das ist ein anderer Ansatz, als zu sagen, boah, hier fühlen wir uns alle wohl, weil wir alle so nett sind und es gibt auch guten Kaffee. Also nicht, dass das schlecht ist, ich liebe es, ja, aber es ist nicht die Grundlage oder dass wir hier coole Musik laufen lassen oder keine Ahnung. Also versteht ihr, das ist nicht unsere Basis, sondern unsere Basis ist, wir sind alles Begnadigte und wir sind aufgefordert, einander Gnade zu erweisen. Das heißt, man könnte so sagen, es ist ein Begriff jetzt so ein bisschen aus neuerer Theologie, ja, ich weiß nicht, ob Michael Herbst kennt, ja. Michael Herbst ist in Greifswald, doziert über Evangelisation, der einzige Lehrstuhl an einer Universität, wo Evangelisation gelehrt wird. Er sagt auch schon, wenn er in Ruhestand geht in wenigen Jahren, wird der Lehrstuhl wahrscheinlich nicht mehr besetzt, dann bleibt er wirklich leer, also das heißt, da ist nichts mehr da, ja, aber ist der einzige in Deutschland, ist auch phänomenal, ne? Und er hat den Begriff eingeführt, nämlich Gottes bunte Gurkentruppe, ja. Und ich sage, ja, das stimmt. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, zu sagen, hey, ich bin Teil einer Gurkentruppe und ich bin die Obergurke, ja, weil ich bin Mensch, ja. Und das ist auch nicht die Basis, dass wir die Coolsten sind, sondern die Basis ist, dass wir Begnadigte sind. Und das ist ein Riesengeschenk, wenn man da durchatmen kann, weil es entspannt, dann müssen wir per Definition nicht mehr die Perfekten sein. Dann dürfen Fehler passieren. Hey, Gott ist super fehlerfreundlich. Der hält es aus. Die Frage ist nur, ob wir es aushalten. Ja? Und Gottes bunte Gurkentruppe, manchmal gucke ich auch in unsere Gemeinde rein und sage, boah, wir sind ein ganz schön skurriler Haufen. Ja? Das muss ich sagen. Ja? Wer hat euch reingelassen? Ja? Ich habe Hallo gesagt. Ja. Wer hat mich reingelassen? Ja. Ist doch so. Weil wenn wir mal so nüchtern betrachten, mit wem würdest du sagen auf der Straße gleich, hey, du bist mein Best Buddy. Ja. Das mache ich vielleicht mit Leuten, wo ich philosophieren kann, ja, über gute Kaffeebohnen. Ja. Aber verstehe, wir sind durch was anderes zusammengefügt. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen, vielleicht vor allem dann, wenn es zu Konflikten kommt, sich zu überlegen, was ist unsere Basis? Auch in dieser Gemeinde gab es schon Konflikte, vor 10, 15 Jahren. Ich bin froh, dass damals der Konflikt ausgehalten worden ist und dass der Leitungskreis damals, da war ich noch nicht dabei, dass sie die Zeit investiert haben, über ein Jahr, sich immer wieder mit zwei Menschen, an denen beinahe unsere Gemeinde zerbrochen wäre, die sich miteinander verhakt haben und bekämpft haben und wo es Parteiungen gab schon, dass sie es durchgehalten haben, gesagt haben, wir machen nicht schnell einen Prozess, einer raus, dann wird's gut, sondern wir versuchen Versöhnung zu leben, über ein Jahr Gespräche. Und am Ende, das habe ich schon ein paar Mal auch erzählt, gab es ein Versöhnungsessen. Das hat nochmal etwas verändert und ich bin dankbar, dass Gott uns damals so hier durchgeführt hat. Also wir sind beschenkt mit uns. Und wenn wir über Gnade nachdenken, würde ich sagen, wow, das ist Gnade. Dass das eine Gemeinschaft ist, die eine andere Basis hat, nämlich Jesus und nicht wir. Und wir sind beschenkt, und das ist auch Gnade, mit neuen Spielregeln. Vor 2 Wochen hatten wir schon mal so einen Blick ins Alte Testament gewagt, sodass es das deutlich wird, schon die Gebote, die Gott seinem Volk, seinen Leuten mitgibt, das ist ein Zeichen von Gnade, weil diese Gebote führen die Freiheit. Ich habe mal aus dem Neuen Testament, im Neuen Testament heißt ja Gnade Charis, ja, das ist das Wort, das taucht bei Paulus so oft vor, taucht so oft auf, ja, von den Begabungen und so weiter, und dann fordert er heraus, ja, wie wir miteinander umgehen sollen. Ich habe mal einen Vers mitgebracht oder ein paar Verse, es gäbe viele, was man sagen könnte oder nehmen könnte, aber der hier, der wird, ich nenne es mal neue Spielregeln, ja, für sein Volk, bei Hochzeiten sehr gerne erwähnt, ja. Aber ist gar nicht für Hochzeiten geschrieben. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Ich sag mal, das sind die Spielregeln, die Werte unserer Gemeinschaft. Und wir müssen aufpassen, weil wir sind so geprägt von unserer Zeit, von Effizienzgedanken, Leistungsgedanken und von dem, dass wir sagen, oh, jetzt muss ich mich mal durchsetzen, dass wir sagen, wir vergessen das oft. Aber das sind wie Werte aus einer anderen Welt. Für manche unrealistisch, Utopie, aber in der Bibel spricht Paulus davon, sagt, hey, das soll eure Zielsetzung sein. Das heißt nicht, so lebt ab morgen, immer. Sondern nein, das ist unser Ziel, dem wollen wir nachfolgen. Wir wissen, wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir schaffen das nicht immer. Aber das sind unsere Koordinaten. Oh ja, dahin wollen wir. Und wir wollen wieder neu in diese Richtung gehen. N.T. Wright, ein Theologe aus England, der beschreibt es so, der hat ein ganzes Buch geschrieben über die Werte des Neuen Reiches, die Werte der Gemeinde. Und er beschreibt es so, letztlich ist es so, dass wir als Christen herausgefordert sind, heute schon auf dieser Erde die Sprache des Himmels zu lernen. Natürlich könnte man sagen, hey, wir haben doch Vergebung. Ist doch scheißegal, wie wir leben. Am Ende geht es mal gut los in 60 Jahren. Okay, für manche in 30 oder so. Ja. Aber N.T. Wright sagt, nein, wir sind eine begnadigte Gemeinschaft und heute beginnt es schon, ja? Heute beginnt es schon, dass wir diese neue Sprache, dass wir bei Jesus lauschen und schauen, wie ist er mit Menschen umgegangen? Wie hat er sich verhalten und was wird durch seinen Charakter deutlich und dass ich sage, so möchte ich auch werden. Herr, hinterlass du Spuren in meinem Leben und wir wollen miteinander trainieren und deswegen, ja, Gemeinde ist letztlich ein Trainingslager. Ein Trainingslager dafür zu sagen, wir wollen dem folgen, was Gottes Wort, wozu es uns die Richtung weist, weil wenn es da drin steht, dann mutet es Gott uns nicht zu nur, sondern er traut es uns zu, dass das irgendwie Form gewinnen kann in unserem Leben. Und von daher wollen wir das miteinander trainieren. Ich habe mal eins rausgesucht hier, ist das diese Langsammlung und so weiter. Ich will nur ein Wort mal rausgreifen. Man könnte über viele Worte Predigten machen. Ich will mal nur eins nehmen. Erbarmen. Und ich habe mir so gesagt, Erbarmen als ein Beispiel hier herausgenommen. Erbarmen ist ja eigentlich eine Mischung. Erbarmen, ja, ich glaube, Erbarmen kann zum einen sein Ertragen. Und das muss ich wirklich so sagen. Ich lebe vom Erbarmen. Natürlich vom Erbarmen Gottes. Aber ich lebe auch vom Erbarmen von euch. Jeder lebt vom Erbarmen des anderen. Und Erbarmen heißt, dass wir Menschen haben, die bereit sind, uns zu ertragen. Ich lebe davon, dass Menschen bereit sind, mich zu ertragen. Und wisst ihr, ist das Coole? Das geht am besten in Familien. Und wir sind die neue Familie Gottes. Und von daher sind wir herausgefordert, wenn wir über die Stränge schlagen oder uns komisch verhalten, dass andere sagen, okay, ich ertrage den Spinner, Spinnerin, whatever. Und ich lebe davon, dass ihr mich schon so oft ertragen habt, wenn ich euch enttäuscht habe. Und jeder von uns lebt davon, dass andere Menschen da gibt, die sagen, so ist's gerade. Hat seine Phase oder keine Ahnung, ja. Aber man könnte auch sagen, und das wäre das Gefährliche im Ertragen, das könnte in Richtung Gleichgültigkeit gehen. Und deswegen glaube ich, ist Erbarmen beides. Es ist dieses, ich ertrage ihn, ich muss nicht immer richten, ich muss auch nicht gleich sagen, hey, das ist alles falsch, oder, sondern ich ertrage es. Aber es ist eine Spannung auch zu dem, weil es könnte auch in Richtung Gleichgültigkeit gehen und das wäre falsch, glaube ich. Sondern wir sollen Anteil haben, das gehört auch zum Erbarmen, dass mein Herz mitfühlt und dass ich irgendwann auch vielleicht ermahne. Ich glaube, uns fällt es in unserer heutigen Zeit leichter zu ertragen. Da lässt man jeden halt machen, was er macht. Ich will auch nicht wehtun. Wir tun uns schwer, ins Leben hineinzusprechen. Weil es wird oft auch gleich als Affront wahrgenommen, sagen, was bildest du dir ein? Nur ich darf über mein Leben bestimmen. Das ist unsere Zeit. Und ich glaube, dieses zu sagen, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, vielleicht ist nicht die große Gemeinde der Ort, aber wir leben in Kleingruppen und Zellgruppen und vor allem Jüngerschaftszellgruppen, glaube ich, leben davon, dass wir uns gegenseitig das Recht zugestehen, dass ein anderer in mein Leben hineinsprechen darf, mich hinterfragen darf. Und das ist nicht nur angenehm. Aber zu sagen, ja, du darfst mich auch in Frage stellen. Mein Verhalten, mein Charakter. Heißt ja nicht, dass ich dann perfekt sein muss danach, aber ich komme ins Nachdenken. Und ich glaube, deswegen ist Erbarmen so wichtig. Und allein schon dieses Wort reißt einen großen Horizont auf, was für ein Schatz, was für ein Gnadengeschenk es ist, dass wir in Gemeinschaft leben. Und die Basis dafür ist, Vergebung, dass wir sagen, ja, daraus leben wir selber, jeder für uns, jeder für sich, aber wir leben auch miteinander aus Vergebung und dass wir einander ertragen, aber auch ermahnen. Ich habe ein zweites Beispiel und das ist Geben, sich investieren, Zeit, Kraft, Liebe, fängt ja schon beim Erbarmen an. Aber es geht bis dahin, dass wir die Großzügigkeit, die wir bei Gott empfangen, selber leben können. Paulus hat ein Beispiel. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen ganz anderen Kontext, nämlich, dass Paulus als Reaktion auf eine Krise in Jerusalem, in der Urgemeinde damals, eine große Sammlung, Geldsammlung anstrebt. Und das heißt, er nimmt alle Gemeinden, die er kennt, in die Pflicht und sagt, hey, wir sind ja eine Gemeinde, ein Leib. Und von daher seid ihr alle mit herausgefordert, nämlich die Gemeinde in Jerusalem nicht im Stich zu lassen. Sondern wir gehören ja zusammen. Und so fängt er an, eine große Geldsammlung zu machen. Und dann findet man diese Sachen. Sehr schön. So habe ich es nun für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, um eure angekündigte Segensgabe vorher bereitzustellen. Also er schickt Leute los, damit sie das klären, dass da genügend Geld da ist, ja, sodass sie bereit liegt als eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Sehr interessant. Die Gabe des Segens kann man auch übersetzen. Oder man findet, Paulus bezeichnet das als die Gnade, also das, was Menschen bereitstellen. Das ist Gnade, weil letztlich, es ist Gnade, dass wir materiellen Reichtum haben. Es ist ein Geschenk von Gott und wir sollen es bereitstellen, ja. Also als Gabe des Segens und nicht des Geizes. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird kärgliches ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Da will er nochmal sagen, seid nicht so geizig. Sondern seht es doch, das gebe ich Gott und ich vertraue, dass er was draus macht. Ja? Und da wird was Tolles draus entstehen. Und jetzt kommt das Spannende, nämlich dass er sagt, da passiert nicht nur, ha, wir helfen denen halt in Jerusalem. Sondern er sagt, es ist ein geistlicher Dienst, wenn wir uns investieren füreinander. Und hier am Beispiel Geld festgemacht, nämlich, denn der Dienst dieser Sammlung füllt nicht allein aus, woran es den Heiligen mangelt, dass sie was zu essen haben. Ist schon mal nicht schlecht. Sondern, jetzt kommt's, wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken und diesen treuen Dienst Willen, nee, um diesen treuen Dienst willen preisen sie Gott für euren Gehorsam im Bekenntnis zur Evangelium Christi und für die Lauterkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Das heißt, der Gedanke dahinter ist, wenn ihr die unterstützt, also euch investiert mit Zeit und Kraft, wird deren Herz erfüllt und das Lob Gottes wird vermehrt. Das ist der Blick, der dahinter steckt. Es geht nicht vordergründig nur, darum geht es auch, dass die Leute was zu essen haben, dass die Not gelindert wird, aber es ist noch viel mehr, es geht um Lob-Gottes-Vermehrung. Und so mal zu überlegen, das, was ich habe, von Gott mir anvertraut ist, an Geld, an Zeit, an Kraft, an Gaben, Wenn ich das einsetze, wird es dazu dienen, dass das Lob Gottes vermehrt wird. Dann geht es nicht vordergründig, haben die alle Danke gesagt und haben die mir auch meine Schulter gestreichelt. Oh, hast du toll gemacht, ja. Sondern es geht darum, ich glaube daran. Und wenn nur ein paar anfangen, sagen, danke Herr, wir loben dich, dass wir wieder zu essen haben, dass uns gut geht, dann kann ich mich freuen, sagen, boah, ich bin Teil dieser Gnadengemeinschaft. Und auf einmal passiert etwas, ja. Das Lob Gottes wird vermehrt. Auf einmal kommt nochmal eine andere Ebene, nicht nur die sichtbare Ebene, sondern die unsichtbare Ebene ist hiermit angesprochen. Das Lob Gottes wird vermehrt. Ich komme zum dritten, zum letzten. Wir sind beschenkt, ja, begnadigt sozusagen mit Botschafterwürde. Ich will nochmal zurück zu Fürst Leonhard. Fürst Leonhard, 1970, seinen Staat hat er gegründet, ja, wie er sagt, Australien erkennt ihn nicht an, aber er hat alles dafür getan, dass man es vielleicht doch macht. Ich sehe ihn nochmal, ja. Fürst Leonhard, der hat auch so Staatsreliquien und so weiter, Umhänge, Zepter und so weiter. Das gibt's alles, ausgestellt dort im Museum. Und das Coolste ist, wenn du dorthin gehen solltest, könntest du in den Dienst von Fürst Leonhard treten, ja. Denn es gibt Passports, ja. Und zwar auch diplomatische Pässe, ja. Und das ist ihm ganz wichtig, vielleicht auch um die australische Zentralregierung ein bisschen zu ärgern, nämlich, dass mehr Menschen mit diesem Pass anfangen zu reisen. Ja? Und keine Ahnung, was da an den Grenzen passiert, aber sein Anspruch ist es, dass Menschen sich in den Dienst stellen lassen und einen diplomatischen Passwort haben, nämlich, dass sie für ihn werben und für seinen Staat. Ja? Und ich finde es ein lustiger Gedanke eigentlich, ja, und dahinter steckt aber ja dieses, dass er Botschafter lossendet. Und ich finde es nochmal spannend zu sagen, oh, das trifft sich doch ganz gut. Wir leben in dieser Welt mit ihren Regeln, aber mitten in dieser Welt entsteht was Neues. Ja, kein Leonhard. Es ist eigentlich viel größer, obwohl viele Menschen drüber lachen. Es ist Gottes Reich, sein Königreich, was hier anfängt. Und jeder von uns hat eigentlich so einen diplomatischen Passwort und wir können ihn nutzen. Und können ihn einsetzen. Und ich habe mir überlegt, boah, wie könnte das aussehen, wenn wir die Würde Gottes widerspiegeln. Denn das, was wir tun, wenn wir einsetzen, wenn wir Erbarmen praktizieren, miteinander in Liebe und Geduld umgehen, ja, manchmal auch Dinge konkret ansprechen, aber manchmal auch einfach die Eigenarten anderer Menschen sagen, so sind sie halt, sind eine Gurkentruppe. Und da sind wir zusammen und gemeinsam auch unterwegs in Gottes Gemüsegarten irgendwie. Und da drin darf sich etwas widerspiegeln, allein in diesem Raum füreinander zum Lob Gottes, aber auch darüber hinaus. Und letztlich hat es jetzt etwas zu tun, dass wir Gottes Wesen widerspiegeln, weil letztlich Gott so ist. Warum sollten wir uns die Mühe machen, Erbarmen aus und Leute ertragen und Geld investieren, Zeit investieren, Liebe investieren? Ich glaube, das Neue Testament würde sagen, Jesus selber würde sagen, weil Gott so ist. Und wenn du Kind Gottes bist, dann werde ihm ähnlicher. Stell dein Leben zur Verfügung. Und schau und sieh, wie Gott dich und deinen Charakter verändert. Ein kurzes Beispiel noch aus Matthäus 5. Da geht es um die Feinde lieben. Und Jesus sagt, boah, Leute, ich möchte nicht, Freunde lieben tun alle. Aber das Spannende ist, wenn Feinde da sind und Leute, die einem nicht gut sind. Dann sagt er, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Hier wird das Wesen Gottes angesprochen. Gnade. Das ist Gottes Gnade. Gott schaut nicht, nein, nur christliche Gärten werden beregnet. Nein, er sagt, ich bin so großzügig, alle, denn ich liebe alle meine Menschenkinder. Oh, und ich hoffe, dass sie dadurch erkennen und umkehren. Ja. Und das heißt, das ist das Wesen Gottes. Und letztlich heißt es, wir können hier üben, wie es ist, das Wesen Gottes in sich zu tragen und sagen, Gott, mach uns zu einer Gemeinde, die so lebt, wo du unseren Charakter formst und dass wir die größte Herausforderung bekämpfen, nämlich das sind oft wir selbst und unser Egoismus. Und zu sagen, Gott, hier bringe ich mich selber dir wieder, du siehst mich, oft bin ich nur auf mich fokussiert, ja, ich lebe eigentlich Routine. Vielleicht kennt ihr das auch. Mir hilft es so sehr, mir bewusst zu machen, wozu ich berufen bin, weil es mich rauszieht aus meinem Glauben, der sich nicht nur um sich, um seine eigenen Probleme dreht, zu sagen, oh nein, wir haben eine größere Berufung. Wir dürfen Botschafter sein, etwas von seiner Würde widerspiegeln, hier zur Vermehrung seines Lobes und in unserer Stadt. Alexander Gard, auch so ein Pastor, Theologe, hat mal gesagt, wir sind Durchlauferhitzer. Ja? Durchlauferhitzer. Durchlauferhitzer seiner Liebe. Und ich glaube, das ist das gute Bild, weil sobald wir anfangen, okay, jetzt muss ich also so sein, wird es nicht funktionieren. Oder nur, die Kraft reicht nicht weit, unsere Kraft reicht nicht weit. Aber zu sagen, Gott, hier bin ich, beschenk mich mit Liebe, damit ich es weitergeben kann. Hilf mir dabei. Ich glaube an Wunder, dass Gott es tun kann und dass ich zum Durchlauferhitzer seiner Liebe werde. Einer, so ein Durchlauferhitzer, möchte ich kurz euch vorstellen. Ich habe über ihn einen Film gedreht oder über seine Gemeinschaft in Berlin. Und er hat es so beschrieben, er hat gesagt, wir möchten Menschen sein, die bereit sind, ihr Leben zu verschenken an Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist immer wieder beim Geben. Mein Leben investieren, meine Zeit, meine Kraft, meine Liebe. Und eben nicht nur für die besten Freunde Zeit haben und schön, dass wir uns so wohlfühlen. Nein, das ist ein weiterer Blick. Boah, das ist eine Reich Gottes Perspektive. Das ist unsere Berufung. Ja? Die werden wir nie aus uns können, sondern Gott, hier sind wir. Wirke, Heiliger Geist. Mach unser Herz, verändere uns und beschenke uns mit Liebe, dass wir nicht anders können, als gepusht zu sein von dir und rauszugehen. Vineyard Berlin ist so eine Gemeinschaft, über die, wie gesagt, habe ich einen Film gedreht, wen es interessiert. Ich habe so eine DVD, da sind die Filme drauf. Das heißt, aber ich finde es super spannend, was die machen. Die haben verschiedene Kleingruppen in Berlin, aber sie machen immer wieder eine Aktion, nämlich, dass sie in Parks gehen. Ja? Und in Parks bauen sie verschiedene Dinge auf. Ja? Sie sitzen da auch manchmal und sie reden mit Menschen. Und sie haben so manchmal so Wäscheleine dabei mit vielen Bildern. Und dann, wenn da Passanten sind und die interessiert sind, gehen sie, gucken sich mal Bilder an, suchen sich drei aus, die sie ansprechen. Ja? Und dann setzen sie sich hin und dann gucken sie miteinander Bilder an. Ja? Also nicht Urlaubsbilder, sondern sind so Situationen oder die irgendwie Emotionen anregen können, Bilder, die das wiedergeben. Und das Spannende ist, auf einmal, und das sagen sie, die anderen, die da sitzen, oft, ja, die beten dann einfach und sagen, hey Gott, Heiliger Geist, wirke du. Ja? Und auf einmal entstehen interessante Gespräche durch die Bilder, weil Leute dann auf einmal anfangen, aus ihrem Leben zu erzählen. Dann werden sie gefragt, warum hast du dieses Bild rausgesucht? Und dann fangen sie an zu erzählen, weil ich gerade eine schwierige Situation habe oder sonst irgendwie. Und dann haben sie gesagt, und es ist oft so, dass sie im Park dann fragen, oh, das dürfen wir für dich beten. Weil sie damit rechnen, dass Gottes Geist da ist und dass sie ein Durchlauferhitzer sind, nämlich der Gnade, die sie empfangen und wovon sie selber leben, dass sie das zu den Menschen bringen. Und sie riskieren es, sich zum Gespött zu machen. Ja, manche sagen, pff, ihr spinnt. Ciao, macht's gut. Und dann sagen sie, ja, tschüss, mach's gut. Ja. Sie blöken nicht zurück und sagen, okay, du hast mich. Und im Gericht später, ne? Wir sehen uns wieder. Ja. Ja. Nein, sie wollen Segensträger sein, aber sie sagen, die meisten, wenn sie fragen, dürfen wir für dich beten, sagen, ja, manche, Klammer auf, kann ja nicht schaden, Klammer zu. Und das stimmt, es kann ja nicht schaden. Ja? Und von daher, das ist, finde ich, das Spannende. Boah, wie kann Gott nochmal unser Leben gebrauchen? Wir müssen, obwohl die Bärenwiese ist nicht weit, ne? Könnte man mal riskieren. Ja? Oder vielleicht in deinem Arbeitsplatz, legt die Bilder aus, keine Ahnung. Also sei kreativ, ja. Aber letztlich ist der Gedanke dahinter, ich bin ein Durchlaufer, ich bin beschenkt mit Gnade, das erfüllt mein Herz, ich bin voller Hoffnung. Und wisst ihr, wie meine Hoffnung gestärkt wird? Wenn ich davon erzählen kann. Und nicht nur, wenn ich in meinem Zimmer sitze, oh ja, ich habe so viel Hoffnung. Ja? Sondern wenn ich das teilen darf mit Menschen. Und das ist die Ökonomie Gottes. Wer verschenkt, wird nicht ärmer, sondern wer verschenkt, wird reich. Und ich glaube, dass wenn wir das, was wir empfangen, teilen mit anderen, Klammer auf, sei kreativ und nicht dumm und schwätz nicht jeden an und drück nicht draußen Traktate in die Hand oder so in eine Richtung. Nein, nichts gegen Traktate, manchmal gibt es ja auch gute. Aber versteht ihr, ihr wisst schon, was der Heilige Geist zu euch redet. Aber es fordert uns neu heraus. Wir sind beschenkt und es ist eine Gnadentruppe, gurkenmäßig vielleicht manchmal, einfach Menschen halt, ja. Aber ich glaube, Gott kann durch einfache Menschen etwas bewirken. Und das finde ich das Coole bei denen. Hat mich herausgefordert und gesagt, wow, wie machen wir das? Wisst ihr, was ich dort habe? Da habe ich die erste Heilung meines Lebens bei dem erlebt. Das ist ja eine eher charismatisch geprägte Gruppierung und ich habe super Zahnschmerzen gehabt an diesen Tagen, als ich dort war. Und ich konnte mich nicht konzentrieren, habe in Berlin noch so einen Videoschulungskurs damals gemacht. Und dann bin ich hin zu diesem Jochen, saß ich in seinem Wohnzimmer. Dann haben wir geredet, ich sage, boah, eigentlich geht es mir nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, oh ja, wir haben einen Zahnarzt in der Gemeinde, oh schade, er ist jetzt im Urlaub, was machen wir? Ja, okay, gut, können wir ja auch nichts machen. Dann haben wir weitergeredet, irgendwann haben wir uns angeschaut. Ja, vielleicht sollten wir einfach beten, oder? Okay. Und dann hat er für mich gebetet. Und ich kann es nur so bezeugen, er hat seine Hand auferlegt, hier, gebetet. Und nach erwachende Schmerzen. Am nächsten Tag, er hat dann 2 Tage später extra mal angerufen, ich wollte mal fragen, wie es dir geht so. Ich sagte, es ist einiges weniger geworden. Und ich sage euch, es war jetzt vor 6 Jahren, seitdem habe ich nicht mehr solche Schmerzen hier gehabt. Ja. Und für mich ist es so, wow, Gott, danke, du bist real und du greifst ein in unser Leben. Heißt nicht, dass jeder Schmerz immer gelöst wird, aber er kann. Ich erlebe nicht jeden Tag 1000 Gebetserhörungen, aber hin und wieder beschenkt mich Gott. Und das, glaube ich, zeigt er, um sich in Erinnerung zu rufen, zu sagen, hey, ich bin lebendig, rechne mit mir. Von daher, wir sind eine Gnadengemeinschaft. Wir sind alle gleich vor dem Herrn. Aber mit hineingenommen in die Würde, Botschafter zu sein, auch ohne Diplomatenpässe. Vielleicht mit einem guten Traktat. Ein Flyer für die Seestraßengemeinde. Okay? So, egal wofür, für den Herrn. So, was bleibt? Mach dir ein paar Gedanken. Vielleicht, wo willst du ansetzen? Einen Gedanken weiterverfolgen für dich. Was hat dich angesprochen? Wo willst du vielleicht in Aktion gehen? Sagen jetzt, ja, ich investiere mich. Ich ertrage jemand. Ich ermahne jemand. Ich spreche jemand an. Es gibt manche Dinge. Wir sind alle unterschiedlich. Jeder ist auf seiner eigenen geistlichen Reise. Aber wir rechnen damit, dass Gott lebendig ist. Kurze paar Augenblicke Zeit. Jesus, ich möchte Danke sagen dafür, dass ich Teil deiner Gurkentruppe sein darf. Und jede Gurke sieht total verschieden aus, aber ich danke dir, dass du uns alle liebst, angenommen hast und dass es sich lohnt, dir Ja zu sagen und dass wir unser ganzes Leben dir hinhalten, sagen, ja, ich will zu dir gehören. Und vielleicht ist jemand auch hier, der vielleicht diesen Mut noch nicht hatte, sein ganzes Leben dir zu geben. Ich möchte auch bitten, Herr, dass du Mut schenkst und dass du so eine Sehnsucht wächst im Herzen, dass es nichts Besseres und Cooleres gibt, als wirklich zu dir zu gehören. Und für die, die schon die Ewigkeit mit dir unterwegs sind, erneuere und erfrische unseren Glauben, Herr, dass wir was erwarten von dir, denn du kannst eingreifen. Und danke, Herr, dass du uns zusammengestellt hast. Danke, Herr, dass du uns auch bewahrt hast über die letzten Jahre vor großen Konflikten. Ich danke dir, Herr, dass du uns als Gemeinschaft zusammengestellt hast und dass wir aus deiner Vergebung leben, dass das unser Fundament sein darf und viel stärker als nur Zuneigung, Sympathie, Hobby oder sonst irgendwas. Ich danke dir, Herr, dass du dich selber gegeben hast aus lauter Liebe für jeden von uns und dass du einen Auftrag hast für uns in dieser Stadt, in unserem Umfeld. Und so segne uns, Herr. Amen.